Ein kleiner Junge ist ungehorsam gewesen. Und als die Familie dann zusammensaß bei der Familienandacht, betet der Vater vor allen, vor all den anderen, für seinen Sohn und erwähnt die schlechten Dinge, die der Sohn getan hat. Bald darauf geht die Mutter am Zimmer des Jungen vorbei und hört, wie er weint, wie er schluchzt. Und sie geht hin und fragt nach, was ist los? Und der Junge sagt, Papa, er erzählt Gott immer die schlechten Dinge über mich. Er sagt nie, was ich Gutes getan habe. Was mit diesem Kind passiert ist, ich denke, das zeigt einen Mangel, den wir leider auch oft bei uns finden und auch leider oft in Gemeinden vorfinden. Anstatt dass wir das Gute an unseren Geschwistern sehen in der Gemeinde, neigen wir dazu, Fehler zu bemerken, über Fehler zu reden, anstatt das zu sehen, was Gott im Leben von unseren Geschwistern wirkt. Und ich hoffe, dass diese Predigt auch dazu beiträgt, dass Gott in uns Dank hervorbringt, dass wir dankbar sind für Geschwister, dankbar sind für die Brüder und Schwestern, die Gott uns zur Seite gestellt hat. Und ich habe die Predigt auch dementsprechend überschrieben. Danke Gott für deine Glaubensgeschwister. Ich habe einen Text gewählt aus 1. Thessalonicher, Kapitel 1. Das ganze Kapitel. Ich möchte erstmal den ersten Vers vorlesen und uns mit reinnehmen in diesen Brief, in diese Situation, damit wir verstehen, um was es hier geht. Also 1. Thessalonicher 1, Vers 1 erstmal. Wir, Paulus, Silvanus und Timotheus, senden unseren Gruß der Gemeinde der Thessalonicher, die in Gemeinschaft mit Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus steht. Gnade sei mit euch und Friede. Paulus und seine Mitarbeiter, sie schreiben diesen Brief an eine Gemeinde, heute ist es die Stadt Thessaloniki in Griechenland, eine der größten Städte heute noch. Sie schreiben an diese Gläubigen, die sind durch den Dienst von Paulus und Silas gläubig geworden. Paulus und Silas, sie waren auf der zweiten Missionsreise, sie sind gerade aus Philippi freigekommen, aus dem Gefängnis, machen sich auf dem Weg nach Thessalonich, kommen ungefähr, es ist circa 49 nach Christus, kommen sie in diese Stadt. Und diese Stadt war damals eine sehr belebte und einflussreiche Stadt, also eine Metropole der damaligen Zeit. Nicht ein kleines, unbedeutendes Dörfchen, sondern wirklich so ein Drehkreuz, also mit einem großen, wichtigen Hafen, mit wichtigen Handelsrouten. Und dorthin kommen sie. Und bei der Ankunft geht Paulus nach seiner Gewohnheit sofort in die Synagoge. Er geht ja immer zuerst zu den Juden, um ihnen das Evangelium zu predigen. Und auch hier macht er sich wieder auf. Er geht an drei Samstagen, geht er in die Synagoge und predigt Jesus Christus, den Messias, den auferstandenen Retter, den Herrn. Und es gibt einige, die von dieser Botschaft überzeugt werden. Da sind Juden, die glauben. Das sind Griechen, die glauben. Und dann sind auch Frauen aus dem Adelstand, also aus hoher Position, aus der oberen Schicht der Gesellschaft, die auch gläubig werden an Jesus Christus. Aber nachdem das so positiv verlaufen ist, hat sich sehr schnell Widerstand geregt gegen dieses gepredigte Evangelium. Und Juden aus Thessalonich, sie waren angetrieben von Neid, dass jetzt die Griechen an Jesus Christus gläubig werden. Sie brachten eine Anklage vor und sagen, ja, diese Leute, sie predigen, dass Jesus König ist und dass Jesus eine Konkurrenz zum Kaiser ist. Und Paulus und Silas, sie entkommen nach Beröa. Aber selbst dahin kamen die Leute ihnen hinterher und wollten sie und haben auch dazu geführt, es dazu gebracht, dass Paulus weitergeflüchtet ist. Paulus hat nicht sehr viel Zeit in dieser Gemeinde verbracht. Also es waren mindestens 3 Wochen, die er da war und vielleicht höchstens 3 Monate, dass er in Gemeinschaft mit ihnen war. Also viel mehr Zeit hatte er nicht mit ihnen. Er musste, wie gesagt, die Gemeinde schnell verlassen und die ganze Gemeinde, diese Entstehung der Gemeinde war in einem Moment, wo ein großer Aufruhr und große Bedrängnis drumherum gewesen ist. Und Paulus, er musste die so schnell verlassen. Er hatte so ein Verlangen danach, zu ihnen zurückzukehren. Er wusste, das sind viele Dinge, die ich ihnen noch sagen muss. Er hat 2-mal versucht, zurückzukehren, aber Satan hat ihm den Weg versperrt. Satan hat Dinge getan, die es Paulus nicht ermöglicht haben, wieder zurückzukehren. Es könnte vielleicht zum Beispiel diese Aufruhr, diese Unruhe sein, dass Leute vielleicht immer noch auf der Suche nach Paulus waren und Paulus nicht zurückkehren konnte. Oder andere Dinge, die Satan gewirkt hat, dass Paulus nicht kommen konnte. Doch seine Sorge war so groß um diese junge Gemeinde. Wie gesagt, er hat sie nicht lange gesehen. Es gibt so viele Dinge, die er noch sagen möchte. Und so schickt er einen seiner Mitarbeiter, den Timotheus, los und möchte erfahren, wie es um den Glauben von den Thessalonichern steht. Und Timotheus, er kehrt zurück und er kommt mit sehr guter Nachricht zurück und sagt, nein, die haben sich nicht abbringen lassen. Obwohl es so schwierig war, obwohl so schwierig ist, obwohl sie so viel Leid erfahren müssen. Nein, sie sind stehen geblieben in Jesus Christus. Obwohl sie in einer feindlichen Gesellschaft sind, in einer Gesellschaft, in einer säkulären Welt, die so viel anbietet und die sie lockt und die ihnen feindlich gesinnt ist, sie sind stehen geblieben. Und unter diesen Eindrücken und Informationen, die Paulus von Timotheus bekommen hat, schreibt er gemeinsam mit seinen Mitarbeitern, ja, also sagt hier Paulus, Silas und Timotheus, also sie drei schreiben diesen Brief. Und in diesem Thessalonicher Brief, in dem ersten Thessalonicher Brief, finden wir drei Hauptthemen, drei Ziele, die Paulus mit diesem Brief verfolgt. Als erstes wird Paulus seinen Dienst ihnen nochmal vorstellen oder darlegen, aus welchen Motiven, aus welchen Gründen er den gemacht hat. Er musste den Ort so schnell verlassen, dass es wahrscheinlich Menschen gegeben hat, die die Motivation von Paulus negativ dargestellt haben. Und gesagt hat, Paulus ist einfach abgehauen, Paulus liebt euch vielleicht auch nicht und seine Absichten waren nicht gut. Guck mal, wenn es nur ein bisschen schwierig wird, ist er weg, vielleicht so in die Richtung. Aber Paulus legt nochmal seine Motive für den Dienst an den Thessalonichern vor. Zweitens, Paulus war ja nicht lange da und es gibt noch einige Dinge, wo er sagt, ja, darüber müsst ihr noch belehrt werden. Es gibt praktische Dinge in eurem Leben, die noch nicht in Ordnung sind, wie zum Beispiel das Thema Arbeiten. Dass ich als Christ arbeite, ein ruhiges Leben führe, mit meinen eigenen Händen meinen Lebensunterhalt verdiene. Und als letztes großes Thema und großes Ziel möchte Paulus sie ermutigen, weil sie betrübt geworden sind, weil eine falsche Vorstellung sich darüber eingeschlichen hat, was bei der Wiederkunft von Jesus Christus passiert, was mit Toten geschieht, die an Jesus Christus gläubig waren, aber jetzt gestorben sind, was mit ihnen passiert, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und da möchte Paulus sie ermutigen. Und gerade dieses Thema Hoffnung, ist Hoffnung auf die Wiederkunft Jesus Christus, ist ein durchziehendes Thema in dem ganzen Buch. In diesem ganzen Brief. Achtet mal darauf, Kapitel 1, Vers 10. Am Ende jedes Kapitels geht es um die Wiederkunft von Jesus Christus. In jedem Kapitel. Also 1, Vers 10. Und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Dann in Kapitel 2, 19 und 20. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Dann in 3, 12 und 13. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben, damit eure Herzen gestärkt und untadelig erfunden werden in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit all seinen Heiligen. Dann Kapitel 4 wissen wir, ist ein ganzer großer Abschnitt von Vers 13 bis 18, wo es um die Wiederkunft geht. Und dann Kapitel 5, 23, wieder am Ende dieser Ausblick auf die Wiederkunft Christi. Und ich denke, gerade weil diese Gemeinde sich in diesen Schwierigkeiten, in diesem Leid befunden hat, ist dieser Ausblick auf die Wiederkunft Jesu Christi immer wieder so tröstend. In 5,23 heißt es, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib mögen untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben zuletzt im Hebräerbrief von Benny und auch von Conny gehört, dass der Glaube der alttestamentlichen Gläubigen davon geprägt war, dass sie auf das Zukünftige, auf das von Gott ausgerichtete, Gott Verheißene ausgerichtet waren. Das heißt, sie haben durchgehalten, weil sie wussten, Gott hat etwas für mich vorbereitet. Gott hat etwas in der Zukunft für mich vorbereitet. Und genauso sollten die Thessalonicher angespornt werden von dieser Aussicht. Ja, Jesus kommt wieder. Ja, ich befinde mich im Leid. Ja, ich befinde mich in schwierigen Situationen. Aber ich weiß, mein Herr kommt wieder. Das ist das Endziel meines Glaubens, in Gemeinschaft mit Jesus Christus zu sein, der mich errettet hat, frei gemacht hat und der mich auch ans Ziel bringen wird. Und dann kommt diese Zeit, wenn alles Elend, alle Sünde, alle Bedrängnis vorbei ist und wir bei ihm sind. Paulus, er wünscht dir mit seinen Mitschreibern, dass die Thessalonicher mehr Gnade und mehr Friede empfangen. Noch mehr Gnade und noch mehr Friede, das ist der Wunsch im Vers 1. Gnade, das ist ja der Stand, in dem sich ein Christ befindet. Da ist kein Verdienst, da ist nichts, was ich sagen kann, das habe ich selbst geleistet, sondern wir wissen, wir stehen vor Gott allein aus Gnade. Alles, was ich empfangen habe, ist Gnade. Dass ich lebe und was ich lebe, kann ich nur aus Gnade leben. Jeden Morgen dürfen wir neu erwachen und wissen, der Herr wird mir alles geben, was ich brauche. Alles geben, damit ich so leben kann, dass er Freude dran hat und er geehrt wird. Und es ist auch diese Gnade, die uns ruhen lässt in unserem Gott. Wir wissen ja, alle Dinge, die uns geschehen, werden zu unserem Besten dienen. Das zu wissen, diese Gnade Gottes bewusst zu sein, das wünscht Paulus ihnen noch mehr, gerade in diesen schweren Zeiten. Und das war der Hintergrund. Und jetzt möchte ich rübergehen zu dem Text, um den es jetzt eigentlich geht, mit diesem Gedanken, danke Gott für deine Glaubensgeschwister. Ab Vers 2 bis Vers 10, Entschuldigung, ab Vers 3 bis Vers 10, je nachdem, welche Übersetzung man nimmt, ist die Versaufteilung ein bisschen unterschiedlich. Ich lese ab Vers 2. Wir sagen Gott allezeit Dank im Hinblick auf euch alle, wenn wir euer mit Namensnennung in unseren Gebeten gedenken. Denn unablässig halten wir vor dem Angesicht unseres Gottes und Vaters die Erinnerung an euer tatkräftiges Glaubensleben fest, sowie an eure eifrige Arbeit in der Liebe und an eure Standhaftigkeit in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, dass ihr zu den Erwählten gehört. Denn unsere Verkündigung der Heilsbotschaft ist bei euch nicht allein im Wort erfolgt, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Zuversichtlichkeit. Ihr wisst ja doch noch gut, wie wir uns unter euch um euretwillen verhalten haben. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachfolger geworden, nachdem ihr das Wort trotz schwerer Leiden mit der Freudigkeit aufgenommen hattet, die der Heilige Geist wirkt, sodass ihr für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia vorbildlich geworden seid. Denn von euch aus hat das Wort des Herrn sich nicht nur in Mazedonien und Achaia mit lautem Schall verbreitet. Nein, überall ist die Kunde von eurem Glauben an Gott gedrungen, sodass wir nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen. Denn die Leute selbst erzählen im Hinblick auf uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen hinweg zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel her zu erwarten, den er von den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns vor dem kommenden Zorn rettet. Ich habe die Predigt in vier Teile aufgeteilt. Erstens, danke Gott für Glaube, Liebe und Hoffnung in deinen Geschwistern. Danke Gott für seine erwählende Liebe. Danke Gott für das Evangelium und danke Gott für gute Glaubensvorbilder. Diesen Punkten. Also zuerst danke Gott für Glaube, Liebe und Hoffnung in den Geschwistern. Vers 2 und 3 oder 3 und 4 in anderen Übersetzungen. Oder nur Vers 3 in anderen Übersetzungen. Wir haben ja vorletzte Woche über die Fürbitte in der Gemeinde gesprochen. Und ich fand, es war eine sehr gute Zeit, darüber nachzudenken, was es bedeutet und wie wir so beten können. Und hier sehen wir eine andere Seite, wie wir im Gebet vor Gott kommen sollen, und zwar Dank. Wenn Paulus betet und die Thessalonicher vor Augen hat, an sie denkt, dankt er für diese Geschwister. Also er kommt vor Gott und dankt. Ich denke, wir kennen das sehr gut, wenn wir an andere Gemeinden denken. Wenn Paulus an sie gedacht hat und für sie gebetet hat, vielleicht an die Gemeinde in Korinth zum Beispiel, dann wissen wir, dass Paulus sehr viel Sorge, sehr viel Last, ich denke, sehr viel Fürbitte vor allem vor Gott für sie gebracht hat. Aber wenn er an diese Gemeinde denkt, dann dankt er Gott. Er ist dankbar dafür, was Gott in ihnen gewirkt hat. Obwohl sie noch nicht lange an Jesus Christus glauben, obwohl sie noch sehr jung im Glauben sind, dass sie fest und unerschütterlich sind. Und das bringt Paulus und mit seinen Mitarbeitern vor Gott. Auf der einen Seite, wenn Paulus Sorgen hat um Gläubige, geht er ins Gebet. Weil er ganz genau weiß, Gott allein ist derjenige, der helfen kann. Aber wenn Paulus gute Dinge sieht, dann geht er auch ins Gebet. Weil er weiß, auch diese Dinge kommen alleine von Gott. In der einen Situation ist Gott die Hilfe, in der anderen Situation weiß er, dass Gott die Quelle, der Ursprung des Guten in den Gläubigen ist. Ich denke, an dieser Stelle können wir alle wirklich lernen, es ehrt Gott, wenn wir danken für unsere Glaubensgeschwister, für die Geschwister in unserer Gemeinde, die Gott lieben, die jeden Tag aufs Neue in einem Kampf stehen, Gott zu lieben, Gott die Treue zu halten und sich nicht abzubringen von der Hoffnung. Und lasst uns lernen, für unsere Geschwister zu beten, zu danken. Und ich denke, aus dieser Perspektive des Gebets, des Dankes, wird sich auch unsere Perspektive, unser Denken über unsere Geschwister ändern. Ich werde nicht immer nur auf der Suche sein, was stimmt bei dem noch nicht oder wo muss er sich noch ändern, sondern ich sehe das, was Gott jetzt schon in seinem Leben wirkt, was Gott jetzt schon macht und bringe das vor Gott. Und wir wollen jetzt einen genaueren Blick darauf werfen, wofür Paulus genau dankt, was er in dem Leben von den Geschwistern gesehen hat. Vers 3. Denn unablässig halten wir vor dem Angesicht unseres Gottes und Vaters die Erinnerung an euer tatkräftiges Glaubensleben fest, sowie an eure eifrige Arbeit in der Liebe und an eure Standhaftigkeit in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Es sind drei Kennzeichen oder drei Sachen, für die Paulus dankt. Es sind die typischen Dinge, die Kennzeichen eines Christens. Glaube, Liebe, Hoffnung. Ein Christ glaubt, ein Christ liebt, ein Christ hofft. Was meint Paulus hier mit dem tatkräftigen Glaubensleben? Oder in der Schlachtübersetzung heißt es Werk im Glauben. Wir wissen, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Ein Glaube, aus dem keine Werke entspringen, ist kein echter Glaube. Aber der Glaube bei den Thessalonichern, der war lebendig. Und das hat sich in Taten gezeigt. Vor allem hat es sich darin gezeigt, sie haben sich von Götzen zu Gott bekehrt. Das heißt, so wird es uns später in Vers 9 berichtet. Das heißt, es hat sich ein kompletter Wechsel in ihrem Leben vollzogen. Nicht mal auf Götzen waren sie ausgerichtet, sondern auf Gott. Götzen haben da keinen Platz mehr, wo Jesus Christus einkehrt. Und wahrer Glaube kann sich gar nicht anders zeigen, dass er in der Tat sichtbar wird. In Epheser 2, Vers 10, finde ich, wird das ganz deutlich, denn der Christ ist eine neue Schöpfung geworden. So heißt es ja in Epheser 2, denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das heißt, wir werden von Gott neu gemacht. Und mit dieser Neuschöpfung gibt Gott uns eine neue Disposition, eine neue Ausrichtung. Und zwar gute Werke zu tun. Dinge, die Gott für uns vorbereitet hat, damit wir sie tun können. Das ist ein Glaube, der sich in Gehorsam gegenüber Gott zeigt. Und ich finde, das zeigt sich oft in kleinen Dingen. Wenn du sehen möchtest, wo kann ich Gott danken für den Glauben in meinen Geschwistern, dann würde ich dir empfehlen, achte vor allem erstmal auf die kleinen Dinge. Nicht auf die großen Werke, dass jemand ausgeht und 1000 Leute missioniert oder überzeugt oder so. Achte auf die kleinen Dinge und danke Gott dafür. Wenn du siehst, dass deine Geschwister betrübt sind über Sünden in ihrem Leben, dass sie echte Trauer darüber haben, dass sie nicht in gewissen Dingen nicht entsprechend der Heiligkeit von Jesus leben, Wenn du siehst, dass sie danach verlangen, heilig zu leben, immer mehr so zu werden wie Jesus. Wenn du siehst, wie sie damit kämpfen, Egoismus abzulegen und Selbstsucht abzulegen, nicht mehr nur an sich selbst oder überhaupt an sich zu denken. Wenn du siehst, dass sie nach Gerechtigkeit streben, wie sie danach streben, Böses wirklich zu hassen und Gutes für gut zu halten und sich am Guten zu freuen, dann danke Gott dafür, wenn du das siehst in ihrem Leben. Und es geht nicht um einen Glauben, dass du darauf wartest, ich muss erst einen Glauben sehen, der vollkommen ist, dann kann ich erst danken. Wenn ich dann noch irgendwas sehe, was nicht passt, kann ich nicht danken. So ist es nicht. Geht mal ein bisschen weiter in dem Thessalonicher Brief 3, Vers 10. Da sagt Paulus über sie, Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringlichste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Paulus fängt nicht erst dann an zu beten und zu danken, wenn der Glaube vollkommen ist. Er weiß ganz gut, dass es Dinge gibt, die noch mangeln, die noch nicht gut sind. Und trotzdem dankt er für das, was vorhanden ist. Dankt er für das, was Gott in ihnen wirkt. Und ich möchte dich auch bitten, dass wenn du diese Werke, diese Bemühungen des Glaubens in deinen Geschwistern siehst, dass du das vor Gott bringst und dafür dankst. Als zweites sieht er eifrige Arbeit oder Opferbereitschaft in der Liebe, je nach Übersetzung. Das zweite Kennzeichen eines Christen ist Liebe. Und wir wissen, dass hier dieses Wort Agape steht. Es ist die göttliche, die echte Liebe, die aufopfernd ist, die dienend ist, die nicht erwartet, dass man Gegenleistung bekommt, sondern die sich für andere einsetzt. Jetzt können wir wieder denken, ich werde erst dann für jemanden beten, wenn seine Liebe perfekt ist, wenn er nie vielleicht auch mal ein schlechtes Wort dabei hat oder unfreundlich ist, sondern nur dann, wenn er perfekt ist. Aber schaut mal auch wieder in Kapitel 4, später 9 bis 11, schreibt Paulus zu ihnen, über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt. Also es ist keine vollkommene Liebe, kein vollkommener Zustand, sondern es geht darum, dass sie Liebe haben, die von Gott gewirkt ist, dass sie sich aufopfern. Natürlich auch gibt es noch Dinge, die mangeln, aber dass diese grundsätzliche Ausrichtung da war. Und ich denke, bei ihnen hat sich das zum Beispiel darin geäußert, wie sie Paulus und Silas aufgenommen haben. Paulus sagt, wir haben einen sehr guten Eingang bei euch gefunden. Ihr habt uns sehr gut aufgenommen. Ihr habt uns ins Herz geschlossen. Und wenn wir uns heute in unserer Gemeinde hier vor Ort umschauen, dann werden wir auch reichlich an Liebe entdecken, wofür wir Gott danken können. Denkt an die Hilfeleistungen, wenn Arbeiten anstehen. Denk an das offene Ohr und Mitgefühl, das du von Geschwistern erlebt hast, bezüglich deiner Sorgen. Denk an das Mitbeten und Mittrauern von ihnen für dich. Denk an die Gastfreundschaft, die du erlebst. Die Sorge und Hilfe von Menschen, das Sorgen und Hilfen von Menschen, und die Hilfe von Menschen, das Kümmern um Menschen, die Gott nicht kennen. Ich denke da zum Beispiel an Sebastian und die Geschwister aus unserer Gemeinde, die sich so drum kümmern und hinterher sind, dass er Gott kennenlernt, dass er frei wird von seiner Sucht. Wenn du diese Bemühung der Liebe in den Geschwistern siehst, danke Gott dafür. Als drittes dankt er für Standhaftigkeit in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Das dritte Kennzeichen eines Christen ist Hoffnung. Über diese Hoffnung haben wir, ich finde, zuletzt häufiger gehört. Es ist eine Hoffnung, die uns Kraft gibt, durchzuhalten. Bei den Thessalonichern war es so, dass diese Hoffnung ihnen Kraft gegeben hat in diesen Verfolgungen. Wenn wir schauen in 1. Thessalonicher 3, ab Vers 4 bis 6, da beschreibt Paulus die Situation, die sich gerade in Thessalonich zugespielt hat. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in guten Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch wir euch. Die Thessalonicher haben Schwierigkeiten erlebt. Die Glaubensvorbilder im Alten Testament haben Schwierigkeit erlebt, dass sie keine Heimat hatten, verfolgt wurden. Und trotzdem haben sie standhaft festgehalten und genauso auch hier bei den Thessalonichern. Wenn dich Sorgen umschlingen, du niedergeschlagen bist, bedrängt bist, vielleicht erschöpft bist, auch von den Aufgaben, die Gott dir anvertraut hat. Wenn du dich heimatlos und nicht verstanden fühlst, abgelehnt oder verachtet, so tröstet uns diese eine Hoffnung. Meine Heimat, die ist im Himmel. Und von dort wird Jesus mir erscheinen und er wird mich zu sich führen. Und wenn du diese Hoffnung in deinen Geschwistern siehst, wo du siehst, sie haben Schwierigkeiten in ihrem Leben, große Herausforderungen, Bedrängnis, Probleme. Aber du merkst, die lassen sich nicht unterkriegen. Das macht sie nicht hoffnungslos, das macht sie nicht mutlos. Sie geben nicht auf, sie leben weiter in Freude. Danke Gott für diese standhafte Hoffnung, die er in ihnen wirkt. Ich möchte weitergehen zu der nächsten Aussage. Danke Gott für seine erwählende Liebe. Vers 4. Wir wissen ja von Gott geliebte Brüder, dass ihr zu den Erwählten gehört. Der Zusammenhang des Textes ist eigentlich so. Eigentlich sind Vers 3 und 2, 3, 4 in der Schlachter oder 3 und 4 in anderen Übersetzungen eigentlich ein Satz, nicht zwei unterschiedliche Sätze. Der Gedanke oder der Aufbau ist eigentlich so. Paulus, er dankt Gott für die Thessalonicher. Und das macht er, indem er betet. Und in seinem Gebet drückt er aus, dass er dankbar ist für Glaube, Liebe und Hoffnung. Und er betet auch, weil er weiß, in der Elberfelder wird das gut gesagt, wissend, dass ihr erwählt seid. Ja, also das hat er im Hinterkopf. Ich bete für euch, weil Glaube, Liebe, Hoffnung bei euch ist und weil ich weiß, dass ihr auserwählt seid. So ist der Textfluss hier. Natürlich ist die Frage, woher kann Paulus wissen, dass das Auserwählte sind? Haben die das auf der Stirn stehen gehabt, Auserwählte? Erwählte? Ich denke, wir wissen ganz genau, dass weder Paulus das damals aufgrund des Aussehens machen konnte und genauso wie wir es heute auch nicht so machen können. Wir können nicht sehen, optisch an der Figur oder an dem Aussehen von Personen, dass Gott sich ihnen in Liebe zugewandt hat. Das können wir nicht. Aber wir sehen bei Paulus zwei Perspektiven, woran er festmacht, dass Gott sie erwählt hat. Zum einen ist es das, was wir gerade gesehen haben. Er hat die Kennzeichen des Christseins an ihnen gesehen. Es ist dieser Blick auf die Auswirkung, was Gott durch den Glauben im Leben von Menschen wirkt. Und sind diese Dinge, Glaube, Liebe, Hoffnung, wenn sie zu sehen sind, sind sie Kennzeichen der Erwählung Gottes. Das alles, dass ein Mensch glaubt, dass ein Mensch liebt, dass ein Mensch hofft, das alles entspringt aus Gott und Gottes Ratschluss. Gottes Entschluss, dich vor Grundlegung der Welt zu lieben und dich dafür zu bestimmen, dass du ewiges Leben hast, dass du ihm gehörst und zu seiner Ehre lebst, das hat bewirkt, dass du jetzt, wo du an ihn glaubst, Glaube, Liebe und Hoffnung in deinem Leben hervortreten. Bei dem Thema Erwählung gibt es oft viele Fragen, viele Diskussionen. Aber ich denke, eine der wichtigsten Fragen dabei ist, warum hat Gott mich eigentlich geliebt? Und wenn wir uns diese Frage stellen, wenn wir entdecken, dass der Grund dafür, dass Gott mich geliebt hat, nicht in mir oder an mir zu finden ist. Ich kann in mir selbst irgendwie nach Gründen suchen oder an mir selbst, an meinem Aussehen oder was auch immer. aber du wirst den Grund für Gottes erwählende Liebe nicht in dir selbst finden. Selbst in deinem Elend wirst du es nicht finden, dass du sagst, ich war so elendig, dass das Gott gelockt hat. Es ist irgendwo doch dabei, aber es ist nicht der Hauptgrund, sondern vielmehr wirst du die Antwort darauf in Gottes Wesen selbst finden. Wie Gott ist, was sein Wesen ist. Gott ist liebend, erbarmend und gnädig. Und das treibt ihn an. Sein eigenes Wesen treibt ihn an. Nicht du oder ich können irgendwas bewirken oder von Gott fordern, sondern es strömt aus ihm selbst heraus, dass er lieben möchte und liebt. Gott ist gut und Gott tut Gutes. Aus ihm selbst, aus seinem Wesen heraus kommt es und das drängt ihn, uns zu erwählen, uns zu lieben. Und wenn wir achtet auf den Vers, Erwählung und Liebe sind hier verbunden. Geliebte Brüder, wir wissen um eure Erwählung. Das heißt, wenn Gott erwählt, entscheidet er sich zu lieben, dich zu lieben. Also zuerst wird die Erwählung an den Auswirkungen festgemacht, also dass Glaube, Liebe und Hoffnung sichtbar werden. Doch im nächsten Vers sehen wir eine zweite Perspektive, die Paulus hat, wo er sagt, deshalb weiß ich, dass ihr erwählt seid und dass Gott sich euch in Liebe zugewandt hat. Ich lese Vers 5 vor. Danke Gott für das Evangelium, ist hier die Überschrift, die ich gewählt habe. Denn unsere Verkündigung der Heilsbotschaft denn unser Evangelium, eine andere Umschreibung, ist bei euch nicht allein mit Worten erfolgt, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Zuversichtlichkeit. Ihr wisst ja doch noch gut, wie wir uns unter euch um euretwillen verhalten haben. Paulus macht die Erwählung an der Wirksamkeit des Evangeliums unter den Thessalonichern fest. Ihnen wurde das Evangelium gepredigt und das Evangelium hat gewirkt. Und hier, denke ich, ist ganz wichtig, und das wird in dem Text sichtbar, es ist nicht egal, was Menschen verkündigt wird. Es ist nicht egal, welche Botschaft Menschen hören. Und gerade deshalb, weil Paulus wusste, was er ihnen gepredigt hat und wie er es ihnen gepredigt hat, wusste er, dass sie Erwählte sind. Wir wissen, dass zuallererst ist ein Verkündiger braucht, das Evangelium braucht, dass Menschen hören, um gerettet zu werden. Gott erwählt Menschen, aber in der Zeit, also vor Grundlegung der Welt, erwählt Gott Menschen, aber in der Zeit ruft Gott und beruft Gott Menschen durch das Evangelium. Es braucht Verkündiger, die diese Botschaft von Jesus weitergeben wollen. Und wenn wir sicher sein wollen, dass echter Glaube entsteht, dann muss auch das Evangelium richtig gepredigt werden. Und Paulus erwähnt hier vier Dinge, wie das Evangelium zu ihnen gekommen ist. Er sagt, als erstes kam das Evangelium im Wort zu euch. Das heißt, sie haben die Predigt gehört, Gottes Wort wurde vor ihnen entfaltet. Vielleicht sagst du ja selbstverständlich, was hätte Paulus auch sonst sagen sollen? Natürlich hat er Gottes Wort vor ihnen entfaltet. Aber ich bitte dich, achte mal darauf, was heute Woche für Woche in den Kirchen dieser Welt gepredigt wird. Politik, Humanismus, Selbstverwirklichung, Hedonismus ist sowas, momentaner Genuss, Reichtum und bloß kein Leid, Rettung durch gute Taten oder Allversöhnung. Manchmal, ich denke, das ist noch ein bisschen gefährlicher, auch in unseren Kreisen, werden einfach interessante Ideen gepredigt. Oder meine Vorstellungen, die ich habe. Oder Vorstellungen von irgendwelchen theologischen Debatten und Kontroversen. Und die Botschaft Gottes bleibt auf der Strecke. Doch wenn wir wollen, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen und in ihnen die Frucht echten Glaubens zu sehen ist, dann müssen wir Gottes Wort predigen. Nicht unser Wort, nicht Menschenweisheit, Gottes Weisheit, sein Evangelium. Und das heißt, für uns, die das predigen, für uns, die das weitergeben, auch du in deinem Umfeld, heißt es harte Arbeit, zu entdecken, was Gott in seinem Wort wirklich sagt. Was ist die Bedeutung von Gottes Wort? Und das weitergeben mit allem Ernst, mit allem Eifer und mit Jesus Christus im Zentrum unserer Predigt. Und dann sagt Paulus, aber das Evangelium kam zu euch auch in Kraft. Ich bin überzeugt, und das sehen wir in der Bibel ganz deutlich, wenn das Evangelium so gepredigt wird, wie wir es gerade definiert haben, im Wort, also als Gottes Wort, dann geschieht genau das, was Paulus hier meint, in Kraft. Das ist ein Wort, das tief hineinreicht in die Herzen von Menschen. Es befriedigt nicht einfach nur Neugier, ja, da ist so eine theologische Debatte und damit beschäftige ich mich hier. Oder es regt auch nicht einfach nur meine Fantasie an oder meine Diskussionslust. Gottes Kraft begleitet dann sein Wort. Und dann sehen wir die Botschaft nicht mehr als eine einfache Rede oder als einen Gedankenanstoß, den ich mitnehmen kann, sondern dann weiß ich, Gott spricht zu mir. Er trifft mich mitten in meinem Herzen. Und ich weiß, ja, er gebraucht einen Prediger, aber er selbst redet durch sein Wort jetzt zu mir. Das bedeutet es, dass Gott oder dass das Evangelium in Kraft gepredigt wird. Und dann sagt Paulus, und wir haben im Heiligen Geist das Evangelium zu euch gebracht. Wir dürfen wissen, wenn wir das Wort so sehen, dann ist es auch so, dass der Heilige Geist dann wirken kann. Die Absicht des Heiligen Geistes ist es, Christus zu verherrlichen. Wenn wir Christus predigen, dann wird er es auch in den Herzen der Menschen wirken. Er wird sie in die ganze Wahrheit leiten. Er wird von Sünde überführen und er wird Wiedergeburt bewirken. Und wir dürfen wissen, es ist nicht so, dass wir selbst über den Heiligen Geist verfügen. Ja, dass man sagt, ich halte jetzt doch vielleicht eine politische Predigt und dann menge ich dem Ganzen ein bisschen Heiligen Geist bei und dann wird das schon klappen. Nein, sondern der Heilige Geist wirkt, so wie es uns in der Schrift offenbart wird. Seine Absicht ist es, Christus zu verherrlichen. Seine Absicht ist es, von Sünde zu überführen. Seine Absicht ist es, uns in die Wahrheit zu leiten. Und wenn das unsere Ausrichtung in der Predigt ist, dann wird der Heilige Geist genau das in den Herzen von Menschen wirken. Als Viertes, sagt Paulus, wurde das Evangelium in großer Zuversichtlichkeit oder in großer Gewissheit gepredigt. Und hier geht es, finde ich, so verstehe ich es, geht es um den Botschafter, um die Person, die predigt. Paulus, er kann Ihnen sagen, als ich bei euch war, habe ich aus voller Überzeugung gepredigt. Das war nicht einfach ein Thema, das mich selbst total kalt gelassen hat, über das ich einfach so debattieren kann. Nein, es ist eine Botschaft, die ich aus Überzeugung predige. Auf dieser Botschaft beruht mein eigenes Heil. Wenn diese Botschaft nicht stimmt, habe ich selbst ein Problem. Er hat selbst Rettung erfahren und diese Rettung verkündigt er auch. Ihm ist Jesus Christus begegnet und deshalb redet er von diesem Jesus auch überzeugend. Ja, Jesus ist wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nicht einfach eine Person in der Geschichte. Er ist der Messias, von Gott gesandt, wegen unserer Sünde verflucht, von Gott verlassen und er ist aber auch der auferstandene Herr und König. Er ist der Retter. Und das predigt Paulus aus Überzeugung. Für Christus hat Paulus alles verlassen, was ihm vorher lieb war, was ihm wertvoll war, und hat es für Dreck geachtet, angesichts von Jesus Christus, um Jesus Christus zu gewinnen. Und so ist er auch aufgetreten, dass die Leute gesehen haben, ja, das stimmt. Wir können Paulus auch was immer anbieten und er ist vielleicht auch hier in dieser Stadt Thessaloniki und da sind so viele Angebote, die einen locken könnten. Denn Paulus ist das nichts wert. Er hat Jesus und da braucht er nichts anderes. Paulus, er beschreibt gerade, das hatte ich am Anfang schon gesagt, was ein Ziel von ihm in diesem Brief ist, möchte er nochmal zeigen, wie sein Dienst unter ihnen gewesen ist. Und er beschreibt gerade seine Mühen für sie im Kapitel 2 sehr eindrücklich. Er sagt, ich war wie ein Vater unter euch, ich war wie eine Mutter unter euch. Er gebraucht zwei verschiedene Bilder. Das heißt, sie haben ihr Leben mit den Thessalonichern geteilt. Ich kenne Veranstaltungen, da kommen gute Redner, sie gehen auf die Bühne, sie bringen ihren Vortrag, aber danach sind sie auf Distanz, unnahbar, als ob sie gar kein Interesse an den Leuten haben. Ihre ganze Aufgabe ist der Vortrag und danach sind sie einfach weg. Aber ganz anders bei Paulus, Silas und Timotheus. Sie haben eine Botschaft, aber die Botschaft, in dieser Botschaft ist ihr ganzes Leben, ihre ganze Überzeugung dabei. Sie haben teilgenommen an dem Leben der Gläubigen, haben selbst täglich hart gearbeitet, damit sie ihnen nicht zur Last fallen, sind für ihren eigenen Lebensunterhalt aufgekommen und sie hatten Zeit und Herz für die Gläubigen. Und lasst uns danach streben und dafür beten, dass es bei uns genauso ist. Denn wenn es bei uns genauso ist, dann können wir darauf vertrauen, wenn hier das Evangelium so gepredigt wird, ich bin davon überzeugt, dass es auch in letzter Zeit oder in der Vergangenheit so gewesen ist, dass wenn das Evangelium so gepredigt wird, als Gottes Wort, in Kraft, im Heiligen Geist, uns in Gewissheit, dass diese Botschaft von Jesus Christus Frucht bringen wird, hundertprozentig. Und die Frucht wird sein tatkräftiger Glaube, aufopfernde Liebe und standhafte Hoffnung. Und lass uns Gott danken, dass es auch heute schon so ist, dass er das durch sein Wort so wirkt, dass wir, wo wir dieses Vertrauen darauf setzen und sagen, ja, Gottes Wort muss Zentrum und Mittelpunkt sein hier bei uns im Gottesdienst, dass Gott das auch heute schon wirkt. Lass uns dafür danken und darum bitten, dass es noch mehr wird. Als letzten Punkt, danke Gott für gute Glaubensvorbilder. Vers 6 bis Vers 10. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachfolger geworden, nachdem ihr das Wort trotz schwerer Leiden mit der Freudigkeit angenommen hattet, die der Heilige Geist wirkt, sodass ihr für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia vorbildlich geworden seid. Denn von euch aus hat das Wort des Herrn sich nicht nur in Mazedonien und Achaia mit lautem Schall verbreitet, nein, überall ist die Kunde von eurem Glauben an Gott gedrungen, sodass wir nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen. Denn die Leute selbst erzählen im Hinblick auf uns, welche Aufnahme wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen hinweg zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel zu erwarten, den er von den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns vor dem kommenden Zorn rettet. Hier sehen wir konkrete Auswirkungen des Evangeliums. Freude in Bedrängnis bei den Thessalonichern. Paulus sieht das und dankt dafür, dass sie Freude haben in Bedrängnis. Paulus sagt, ihr seid Nachfolger geworden. Das heißt, Paulus, Silas und Timotheus sind ihnen vorausgegangen. Sie haben Fußstapfen gesetzt und die Thessalonicher sind darin gefolgt. Aber Paulus und Silas und Timotheus waren nicht die Ersten, die diese Fußstapfen gesetzt haben, sondern sie selbst sind in die Fußstapfen von Jesus getreten, der als Erstes diesen Weg gegangen sind. Und weil sie auf diesem Weg folgen, begegnet ihnen das Gleiche, was die anderen auch auf diesem Weg erlebt haben. Sie erleben genau dasselbe, was die Leute erlebt haben, die vorher auf diesem Weg waren, und zwar Leiden. Paulus, gerade als er zu den Thessalonichern kam, wissen wir, kam aus einer Situation, wo er gelitten hat. Er wurde aus dem Gefängnis freigelassen, oder ist nicht freigelassen, ist entkommen aus dem Gefängnis in Philippi, hat viel leiden müssen um Jesus Christus willen. Unser Herr Jesus Christus hat gelitten. Und bei den Thessalonichern war es ganz kurz, nachdem sie sich bekehrt haben, genauso auch Leiden, Bedrängnis, die sie erlebt haben. Man könnte meinen, das Gegenteil von Leiden ist Freude, oder? Ja, dass es nicht möglich ist, entweder ist Leiden da oder ist Freude da, aber beides gleichzeitig ist doch ein Gegensatz, schließen sich doch gegeneinander aus. Doch bei ihnen sehen wir, sie hatten in ihren Leiden Freude. Bei dem natürlichen Menschen ist Freude Abwesenheit von Leid. Ich kann mich nur dann freuen, wenn kein Leid da ist. Doch beim Christen ist es anders. Er freut sich auch im Leid, denn das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Das können wir nicht selber machen. Freude, wenn es uns schlecht geht, wenn wir bedrängt sind, wenn wir müde sind oder belastet sind, Freude im Inneren, das ist nur das, was der Heilige Geist wirken kann. Ich denke da an die vielen Glaubensgeschwister, die, weil sie an Jesus Christus gläubig geworden sind, von ihren Familien verstoßen werden. Es geschieht heute noch so oft. Kein Platz in der eigenen Familie, vielleicht sogar verfolgt. Aber so oft hört man das Zeugnis von außen Bedrängnis und innen trotzdem Freude. Ich denke, das kennen wir auch. Vielleicht nicht in diesem Ausmaß, dass es uns von außen so stark trifft mit körperlichem Leid oder Verfolgung, aber wir kennen das sehr gut. Von außen schwierige Umstände, Leid und innerlich trotzdem Frieden und Freude zu haben, oder? Der Heilige Geist, der ein Tröster ist, macht uns innerlich froh. Und wir blicken nicht zurück und sagen, nee, hätte ich bloß nicht das Leben mit Jesus angefangen. Nein, die Gedanken kommen dann nicht. Sondern habe ich Jesus, habe ich alles. Werden mich auch alle Menschen verlassen, so ist doch er ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil, wie der Psalmist im Psalm 73 sagt. Werden auch alle sich von mir umkehren, habe ich Jesus, habe ich alles. Und diese Freude in einem Herzen kann nur der Heilige Geist wirken. Und das war bei den Thessalonichern da. Dann sehen wir eine weitere Auswirkung des Evangeliums bei ihnen, dass sie umgekehrt sind und gedient haben. Das Evangelium hat alles bei ihnen auf den Kopf gestellt. Sie dienten nicht mehr Götzen. Sie haben von diesen toten Dingen nicht mehr erwartet, dass diese Dinge ihnen irgendwie Leben geben oder Erfüllung geben oder Freude geben oder Befriedigung geben. Nein, das haben sie nicht mehr. Sie haben sich nicht überall hin ausgestreckt nach Sport und nach Gesundheit oder andere Dinge, die sie von außen erwartet haben oder Reichtum und Geld, dass das ihr Leben befriedigen kann, sondern sie sind abgekehrt und sind zu Gott gekommen. Und ein Hinweis hier, den ich einfach einbringen möchte, lasst uns, gerade wenn wir das hier lesen, ein richtiges Bekehrungsverständnis behalten. Wenn ein Mensch zu Gott kommt und sich bekehrt, dann ist eine Bekehrung eine Neugeburt, eine neue Ausrichtung, ein neues Leben und ein Versetzen in ein neues Reich. Und das hat gigantische Ausmaße und Auswirkungen. Es ist nicht so etwas Kleines, sondern da wird sich alles ändern. Von den Götzen zu Gott bekehrt. Ein Herrschaftswechsel, ein Anbetungswechsel, ein komplett neues, anderes Leben. Und auch gerade in dieser Hinsicht wird heute, denke ich, viel Falsches berichtet und gesagt und was Christsein bedeutet. Aber hier sehen wir, denke ich, was wirklich Christsein bedeutet, was Gott wirkt, damit wir zu Kindern Gottes werden. Und als dritte Auswirkung sehen wir, dass sie gewartet haben. Sie waren hoffnungsvoll. Sie haben hoffnungsvoll auf die Wiederkunft von Jesus gewartet. Denn sie wussten, Jesus Christus lebt. Jesus Christus ist nicht tot. Und weil er lebt, wird er wiederkommen. Wie er zum Vater aufgefahren ist, so wird er wiederkommen. Und er wird unsere Rettung sein am Tag des Zornes Gottes. Wenn Gott diese Welt richten wird, wegen der Gottlosigkeit, deswegen, weil sie Jesus Christus abgelehnt haben als Herrn und Retter, wenn Gott die Welt richten wird für alle Ungerechtigkeiten und Sünden, dann ist Jesus Christus unsere Rettung am Tag dieses Zorns. Er ist unsere Rettung am Tag dieses Zorns, weil er damals am Kreuz auf Golgatha verflucht war um deiner und meiner Willen. Weil er unsere Sünden, unsere Ungerechtigkeiten auf sich genommen hat und die Strafe dafür bereits getragen hat. Und weil das so ist, wird er uns vor dem Zorn Gottes erretten. Gott wird dir nicht mehr zornig sein, wenn Jesus Christus deine Schuld, deine Sünde getragen hat. Und in dieser Hoffnung erwarten wir Jesus Christus. Und ob wir dann noch leben oder ob wir dann schon gestorben sind, er wird uns mit sich führen und uns vor dem kommenden Zorn erretten. Wisst ihr, diese Auswirkung des Evangeliums, was in dem Leben von den Thessalonichern geschehen ist, das ist in ganz Griechenland bekannt geworden. Die haben gesehen, wow, da ist wirklich was passiert. Bekehrung ist etwas, was alles ändert. Und sie sind Vorbilder für viele geworden. Sind quasi berühmt geworden. Ja, ich glaube, heute ist es unmöglich, dafür berühmt zu werden, oder? Da kannst du nur durch eigene Leistung und wer weiß was berühmt werden. Aber berühmt zu werden dafür, dass du Gott liebst, dass du dienst, dass du dich von Götzen zu Gott bekehrt hast und dass du ihn erwartest, Ich glaube, das sehen wir heute in der Welt nicht, aber wir können unter uns auf diese Dinge achten und uns darüber freuen und dafür danken, wenn wir das bei Glaubensvorbildern sehen. Dieses Wort Vorbilder meint eigentlich einen Prägestempel. Also ein Stempel, der eine Prägung hervorbringt. Und bei den Thessalonichern ist es so, dass sie selbst von Menschen geprägt wurden. Sie haben das Leben von Paulus, Timotheus, Silas gesehen und das hat sie geprägt. Sie haben gesagt, ja, wir wollen ihre Nachfolger sein, wir wollen ihnen nachfolgen. Und die Auswirkung war, dass sie selbst andere Leute geprägt haben. Ich denke, viele von uns sind durch Glaubensgeschwister geprägt worden, oder? Dass wir gesehen haben, wie sie mit Gott leben, wie sie Gott lieben, wenn wir ihre Hoffnung gesehen haben. Ich denke, gerade die Gemeinde ist ein Ort, wo wir gute Vorbilder auch haben, die uns anspornen, dass wir uns ihnen gleich verhalten und dass wir selbst auch Vorbilder werden, die auch andere gut prägen. Und lasst uns danken, dass Gott uns motiviert und erfreut durch das Vorbild von Glaubensgeschwistern. Ich denke, jeder von uns kennt das. Ich denke, viele von uns lieben es auch, Biografien zu lesen, weil wir genau das sehen. Diese Auswirkung des Evangeliums in ihrem Leben. Und das motiviert uns, wo wir sagen, ja, wir wollen es ihnen gleich tun. Wir wollen genauso Jesus Christus nachfolgen. Ich möchte hier zum Schluss kommen. Lasst uns diese Perspektive des Dankes annehmen, wenn wir an die Geschwister in der Gemeinde denken. Denk nicht an die Probleme, nur an die Probleme oder wo du sagst, da mangelt es, sondern danke für die Geschwister in der Gemeinde. Und es gibt guten Grund für Dankbarkeit. Und ich denke, diese Haltung der Dankbarkeit wird auch den Umgang untereinander sehr stark verändern. Und ich denke, es ist auch ein großer Schutz, wenn es zu Zeiten kommt, wo wir doch mal Differenzen untereinander haben. Wenn wir da nicht dankbar sind für unsere Geschwister, aber wir wissen, was Gott in ihnen gewirkt hat und immer noch wirkt, kann es zu großen Schwierigkeiten und Streit kommen, wenn wir nicht mehr diesen Blick auf unsere Geschwister haben. Diese Dankbarkeit über die Rettung meines Bruders, meiner Schwester, die Dankbarkeit für Glaube, Liebe und Hoffnung, das wird dazu führen, dass ich ihnen mit Respekt und mit Liebe begegne, auch wenn wir manchmal unterschiedlich denken. Ich bin mir sicher, nachdem Paulus das hier so geschrieben hat und ihnen berichtet, wie dankbar er ist für ihren Glauben und wie er sich zeigt, dass die Thessalonicher sich nicht zurückgelehnt haben. Manchmal denken wir das ja, wenn wir zu viel loben oder zu viel dankbar sind, der wird damit nicht umgehen können. Ja, der wird vielleicht sich zurücklehnen und nicht mehr so sein. Ich bin mir sicher, nachdem die Thessalonicher das gelesen haben, waren sie noch mehr motiviert, für Jesus Christus zu leben, als sie gesehen haben, welche Auswirkungen ihr Glaube auf andere gehabt hat. Ich denke, in gleicher Weise können wir einander ermutigen, indem wir Gott füreinander danken. Amen.